gekommen ist. Aber heute zur Predigtserie. Der letzte Teil dieser Serie, Arbeit, Christsein. Wie kann ich meinen Glauben am Arbeitsplatz leben? Und für mich ist einfach so der Punkt, dass wir Arbeit nicht nur verstehen als das, was wir oder wo du morgens vielleicht hinfährst und nachmittags wieder nach Hause kommst, sondern einfach ein bisschen ein weiteres Denken haben. Ich bin vorhin so ein bisschen durch den Gottesdienstraum gelaufen, habe mir auch schon überlegt, wer von euch eigentlich schon in Rente ist, also gar nicht mehr so diesen Arbeitsablauf hat, dass man morgens zur Arbeit fährt. Und es gibt ja schon einige und trotzdem seid ihr Personen, die immer noch arbeiten, auch wenn das jetzt nicht die Arbeit im Sinne des Arbeitsministers oder sonst irgendwie das wäre, sondern es ist einfach, ihr macht auch Dinge und es gibt andere, die studieren vielleicht oder sind noch in der Schule. Auch das ist Arbeit letzten Endes und es betrifft dich. Deswegen so vorab nochmal gesagt, es geht in meinen Gedanken nicht nur darum, wie du deine Zeit von 8 bis 5 oder wie auch immer du eben bei der Arbeit bist, füllst, sondern wie du das, was du tust in deinem Alltag ausübst und wie du da unterwegs bist. Und der ganz große, wichtige Punkt ist eben auch für uns als Christen zu verstehen, dass Arbeit nicht einfach nur ein notwendiges Übel ist, indem es darum geht, unser Leben so halbwegs schön zu machen oder Geld zu verdienen, um mir dann Dinge zu leisten, um Leute zu beeindrucken, die ich eigentlich gar nicht leiden kann. Es geht darum, Gott hat die Erde geschaffen mit allem, was darauf ist. Er war der Erste, der gearbeitet hat. Er hat einen Rhythmus gesetzt von Arbeit und Ruhe und all diese Dinge. Und wenn wir eben jetzt uns über Arbeit unterhalten und darüber nachdenken, dann geht es eben auch genau darum, wie finde ich da eine gute göttliche Ordnung in meinem Leben, ein System, in dem ich sein kann. Arno hat darüber gesprochen, dass Arbeit eben etwas ist, was Gott grundsätzlich in uns hineingelegt hat. So, mein Traumberuf ist Rentner. Du kriegst Geld und musst nichts tun. Das ist so in meinen jungen Jahren das Ideal gewesen. Aber nichts tun als... Wenn du nichts tust, dann leidet deine Seele, dann geht dein Körper kaputt. Das ist das, was passiert. Das heißt, du bist berufen zu arbeiten. Bernd hat letzte Woche darüber gesprochen, dass Beruf, Arbeit mehr ist als einfach nur ein To-Do, wo du halt hingehen musst, sondern es ist auch Berufung. Es hat was mit dem, mit unseren Fähigkeiten und mit unseren Gaben zu tun. Und als Christen sollten wir in Bezug auf Arbeit eben ein anderes Mindset haben. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich gehöre zu einer Generation, in der das Mindset für Arbeit vor allem dadurch geprägt ist, dass man sagt, okay, ich gehe dahin, um Geld zu verdienen, damit ich mir mein Leben finanzieren kann, das leisten kann, was ich möchte. Und ich merke das aber auch gleichzeitig mittlerweile und in der Forschung kommt das immer wieder raus, auch in Umfragen, dass mittlerweile eine Generation auf dem Arbeitsmarkt ist, die gar nicht so sehr darauf abzielt, oh, wie kann ich möglichst viel verdienen, damit ich mir mein Leben leisten kann, wie ich es gerne hätte, sondern dass es darum geht, dass meine Arbeit irgendwo in mein Gesamtlebenskonzept, dass es sich da irgendwie gut einfügt. Und es geht, je nachdem, wie du dich einsetzt, eben darum, am Ende möglichst viel auf deinem Gehaltszettel zu haben oder am Ende möglichst dein Leben und deine Arbeit in Einklang gebracht zu haben, dass du dich wohlfühlst. Aber ich glaube, als Christen sind wir herausgefordert, noch eine neue und andere Sichtweise auf unsere Arbeit zu gewinnen. Nämlich, dass du dazu bestimmt bist, dein Arbeitsleben zu transformieren, dein Arbeitsumfeld, in dem du bist, zu transformieren. Egal, ob das jetzt deine Firma ist, ob das deine Schule ist, ob das in der Rente oder wo auch immer du unterwegs bist, dein Umfeld ist. Ich glaube, Gott hat uns gesetzt, als Christen eine Transformation zu bringen durch die Art und Weise, wie wir über Arbeit denken und wie wir es leben. Und es geht eben nicht darum, mich darin selbst zu verwirklichen, sondern diesen neuen Gesichtspunkt zu gewinnen. Und ich habe euch heute Morgen die Geschichte von Josef mitgebracht und möchte in dieser Geschichte 4 Punkte aus seinem Leben deutlich machen. Eine Geschichte, die viele von euch kennen und wir werden in Punkten einfach hineinschauen, was im Leben von Josef passiert ist. Josef war ein junger Mann mit einer großen Berufung. Er kannte seine Berufung und er wusste, was so in der Zukunft auf ihn zukommen wird. Und er hat auch keinen Hehl draus gemacht und hat allen davon erzählt, was seine Berufung ist. Und das hat zu einem relativ großen Familienkonflikt geführt. Wir schauen einfach mal rein, ganz an den Anfang. Dort heißt es, eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Und da hassten sie ihn noch mehr. Hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Meine Garbe stellte sich auf und blieb stehen. Und eure, ich muss gucken, dass ich, eure Garben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also König über uns, als König über uns herrschen, verhöhnten ihn seine Brüder und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Sollen wir eine kurze Pause machen? Oder? Sag den Satz noch. Ich kann es selber lesen hier. Ich sage nichts, was nicht hier vorne steht. Also, ich träumte, sagte er. Nein, du willst König werden, da waren wir stehen geblieben. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und 11 Sterne verneigten sich vor mir. Das ist so die Ausgangssituation, um die es ging. Josef war klar, meine Berufung, das, was auf mich wartet, ich bin derjenige und ihr werdet euch vor mir verneigen. Und das führte am Ende dazu, dass seine Geschwister das einzig Logische machten, was man dann so macht als Geschwister, sie verkauften ihn nach Ägypten als Sklaven. Also, ich weiß nicht, wie viele Geschwister du hast, sei vorsichtig mit dem, was du über dich so offenbarst. Es könnte manchmal negative Folgen haben. Josef kam in das Haus von einem Mann mit dem Namen Potiphar, oder war es ein Titel, und musste dort als Sklave arbeiten. Also falls du hier bist und deine Arbeit als Sklaverei empfindest, hey, hier, Josef, du kannst viel von ihm mitnehmen. Es geht weiter. Josef war nach Ägypten gebracht worden. Potiphar, ein Minister des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn von dem ismaelitischen Händler. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Hause des ägyptischen Herrn arbeitete. Und Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über das Haus und die Verwaltung und seinen ganzen Besitz. Von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus, der Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Josef war ein gut aussehender junger Mann. Also dieser letzte Satz, einfach netter Anhang. Aber wir sehen, Josef war eine Person, ein Mensch, der sich nicht über seine Arbeit, über seine Rolle auf der Arbeit definieren ließ. Er war sich seiner Berufung bewusst und dennoch war er sich nicht zu schade, seine Aufgabe, die er im Haus Potiphars hat, die zweifelsfrei nicht seiner Berufung entsprach, bestmöglichst auszufüllen. Und dieses Learning von Josef, das wir hier mitnehmen können, ist, viele Menschen definieren sich ihren Wert und ihre Rolle, sich selbst über ihre Position, ihre Arbeit, in dem, wo sie ihrer Arbeit ein bestimmtes Gewicht geben. Ganz groß die Diskussion in unserer Gesellschaft immer wieder, ja, der eine arbeitet dies und ja, die Hausarbeit, die so ein bisschen minderwertig. Und dann wird aufbegehren gesagt, nein, das ist genauso wichtig und wir brauchen auch dies und wir brauchen jenes, so eine gesellschaftliche Anerkennung. Und keine Ahnung, während Corona hat man für die Pflegekräfte geklatscht. Ob es was gebraucht hat, ich weiß es nicht. Aber wir suchen diese Anerkennung in unserer Arbeit, durch unsere Arbeit, durch das, was wir tun. In deinem Ehrenamt, du tust das und du erwartest darauf, irgendeine Form auch von Anerkennung. Das ist zunächst mal nicht schlimm und legitim. Der Punkt ist aber, dass wir lernen dürfen von Josef, dass wir uns nicht darüber definieren, Karriere zu machen, viel Geld zu verdienen, sonst in irgendeiner Form einen bestimmten Titel zu tragen, Professor, Doktor, Doktor, keine Ahnung was. Ja, das ist gut, du darfst stolz drauf sein, du hast viel Zeit und Kraft investiert, aber trotzdem definiert es nicht, wer du bist und definiert es nicht den Wert deines Lebens und deiner Berufung. Ich arbeite nur halbtags. Nein, du arbeitest und das ist okay. Da muss man nichts hinterher schieben, da muss man sich nicht entschuldigen für das, was du tust. Ja? Es geht darum, die Art und Weise, wie du deine Arbeit machst. Und das sehen und lernen wir bei Josef. Josef hatte eine Rolle, für die er zweifelsfrei überqualifiziert war. Aber es hinderte ihn nicht daran, seine Arbeit gut zu tun. Josef beklagte sich nicht, er rannte nicht weg, er verweigerte sich nicht, sondern er nahm seine Rolle an und führte seine Aufgabe mit Hingabe und Exzellenz aus. Während wir von einer Arbeit träumen, die wir gerne machen, sehen wir, dass Josef weit entfernt war von einer Arbeit, von der man sagen kann, das war ein Traumjob. Und wenn es um Berufung geht, dann scheint es so, als ob Josef eigentlich in einer Sackgasse war. Seine Berufung, die er hatte, Gott, der ihn setzt als ein Haupt, als etwas Hoch und Erhabenes. Nein, einfach nein, er war Sklave, sein Leben gehörte nicht mal ihm. Weit, weit weg von dem. Und dann kannst du aufbegehren und sagen, nein, und das ist alles falsch und kannst um dich schlagen und dies und jenes und alles in Schuld und wenn ich das sehe und all das, Josef tat es nicht. Wie auch immer du dich entscheidest, bewusst oder unbewusst, wie du deine Arbeit ausführst, ist entscheidend. Und Josef hatte sich entschieden, er tat seine Arbeit von Herzen nicht für Potiphar, sondern für Gott. Bernd hat letzte Woche diesen Vers aus Kolosser 3 zitiert, in dem Paulus schreibt, dass wir alles, was wir tun sollen, dass wir es von Herzen tun sollen, für Gott, unseren Herrn. Und dass unser Lohn von Gott kommt, das Erbe, das wir von ihm empfangen. Und dass wir in unserer Arbeit, in dem, was wir tun, letzten Endes Jesus selber dienen. Josef wusste nichts von Jesus, aber er tat genau das, wovon Paulus schreibt. Er tat seine Arbeit von Herzen nicht für Potiphar, sondern für Gott. Für ihn war klar, dass er mit dem, was er tut, eine Chance hat, Gott zu ehren. Und sein Wunsch war es, dass Gottes Herrschaft, Gottes Wirken, Gottes Herrlichkeit und sein Plan in seiner Arbeit sichtbar wird. Was Josef tat, war, Reich Gottes, wie wir das so schön sagen, zu bauen. Und das ist das, was ich möchte, was du heute Morgen mitnimmst. Dein Arbeitsplatz ist eine Möglichkeit, Reich Gottes zu leben. Und dann geht es nicht darum, welche Arbeit du tust und wie du dich dabei empfindest und welche Rolle du hast. Und das geht ja nicht und was weiß ich und wie du alles siehst und wie du es bewertest und was alles schiefläuft. Die Frage ist nicht, ob du das siehst, sondern die Frage ist, in welcher Haltung du deinen Job machst. Und Gott stellte sich zu dieser Haltung von Josef und er segnete Josef in seiner Aufgabe. Gott verhalf Josef nicht dazu, dass er kein Sklave mehr war. Er sorgte nicht dafür, dass Potiphar gesagt hat, hey, der ist so gut, den muss ich jetzt freilassen. Aber er segnete seine Haltung und gab ihm Erfolg bei dem, was er tat. Und, das finde ich das Spannende, Gott segnete das Haus Potiphars aufgrund dieser Haltung von Josef. Bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass deine Haltung, wie du deine Arbeit tust, dazu führt, dass dein Arbeitsplatz, dein Arbeitgeber gesegnet wird und dass du der Grund bist, warum deine Firma vielleicht anders als andere in der gleichen Branche nicht mit den tiefroten Zahlen zu kämpfen hat oder ähnliches? Das ist eine Perspektive, die wir entwickeln können und auch dürfen. Ist vielleicht herausfordernd, ist vielleicht auch ein bisschen, direkt formuliert. Aber das ist das, was wir als Christen, wo wir einen Unterschied machen können. Der erste Punkt heute Morgen, der so wichtig ist, dass wir unsere Arbeit sehen als eine Möglichkeit, Reich Gottes zu leben und wo sich sein Reich ausbreitet, da wissen wir, was folgt. Nicht, weil unsere Arbeit so toll ist, nicht, weil wir so gut bezahlt sind, nicht, weil die Arbeitsbedingungen die besten sind, der Chef der Beste ist, nicht, weil ich perfekt qualifiziert bin für meinen Job, sondern einzig aus dem Grund, weil ich Kind Gottes bin, lebe ich meine Arbeit genau in dieser Haltung. Und diese Haltung, wie gesagt, ist das, was Gott gesegnet hat. Er hat den Chef nicht verändert, er hat nicht mal die Aufgaben verändert, aber wir lesen bei Josef, dass Gott Potiphar segnete, Josef zuliebe. Das ist der Grund, um den es geht. Und deine Haltung, deine Arbeit für Gott und nicht für Menschen zu tun, führt eben dazu, dass er dich und deine Arbeit segnet. Nicht darüber hinaus, aufgrund was weiß ich was sonst, sondern einfach durch dich, dein Umfeld, wird gesegnet durch die Haltung, in der du das tust. Und das Geniale an Wort Gottes ist, dass es eben nicht nur die Sonnenseite beschreibt und Josef diente im Haus Potiphars und es war alles gut und der Herr segne ihn und alles, was er tat, gelang und du wirst immer nur Einsen schreiben in der Schule, obwohl du gar nicht gelernt hast und der Herr ist mit dir. Nein, das ist nicht das, worum es geht. Es geht darum, dass Gott die Arbeit und seine Haltung segnete. Und dass trotzdem das Leben dann passiert. Und das Geniale am Wort Gottes ist, dass wir eben nicht nur diese guten Seiten sehen. Und wir sehen auch bei Josef, dass dunkle Wolken aufgezogen sind. Wir lesen später, Potiphars Frau fing an, Josef zu begehren. Junger, hübscher, erfolgreicher Mann, attraktiv. Keine Ahnung, wie Potiphar aussah, aber irgendwie hat seine Frau Gefallen an Josef gefunden und sie forderte ihn auf, mit ihm zu schlafen. Doch Josef, er weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich, auch das mal als Aussage, wie Gott, wie Potiphar Josef eingesetzt hat in seinem Haus. Dass Potiphar im eigenen Haus nicht mehr Macht hatte als Josef. Also die Stellung, die Josef hatte aufgrund seiner Haltung, ist schon herausragend. Er hat mir nichts vorenthalten, sagt Josef, außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde, nicht gegen Potiphar, sondern gegen Gott. Und wir sehen, in welcher Position, in welche Verantwortung Josef gesetzt war und wir sehen, in welcher Haltung er diese Position ausfüllt und er wusste ganz genau, wem er seine Karriere verdankte. Josef ist nicht der Überlegung anheimgefallen, boah, ich bin so cool, ich bin so toll, ich kann das alles. Er wusste ganz genau, woher er diese Stellung hatte. Auch nicht von Potiphar, sein Buddy oder sonst irgendwas. Er wusste, wenn er sich hier verfehlt, dann geht es nicht gegen seinen Chef, es geht gegen Gott. Fehlverhalten, kein Compliance-Verfahren, das irgendwie nach sich zieht und du siehst dich vor dem Arbeitsgericht wieder. Das war nicht seine Sorge. Ihm war klar, sein Fehlverhalten wäre direkt gegen Gott gerichtet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du bei der Materialstelle in deiner Firma ab und zu mal einen Kuli für dich mit nach Hause nimmst. Diese Sünde ist nicht gegen deine Firma gerichtet, sondern gegen Gott. Diebstahl. Nein, okay, lassen wir das. Gibt es das heute überhaupt noch? Eine Materialstelle in der Firma? Wer hat von euch sowas? Ja? Okay, herzlich willkommen am Amt. Das war als Azubi, das war so, wir hatten eine Materialstelle. Wenn ich was gebraucht habe, ich musste irgendwo hingehen, sagen, ich brauche einen Kugelschreiber. Und dann habe ich den von einer netten Dame hinter einem Tresen bekommen und musste unterschreiben, dass ich einen Kugelschreiber bekommen habe. Ja, so ist das halt. Egal, zurück zu Josef. Potiphars Frau, sie spinnt jetzt aufgrund dessen, weil sie sich zurückgesetzt fühlt, eine Intrige und stiftet ihren Mann durch Lügen dazu an, dass er gegen Josef vorgeht. Und das sind jetzt die dunklen Dinge. Josef hatte nichts falsch gemacht und trotzdem heißt es, als Potiphar hörte, was seine Frau sagte, war er außer sich vor Zorn. Er ließ Josef ins Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängniswärters gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Und manchmal haben wir als Christen so den Gedanken, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem geistlichen Dienst, einer geistlichen Arbeit in der Gemeinde, wenn ich etwas tue für den Kindergottesdienst, für die Ranger, in der Technik, im Lobpreis, im was weiß ich, wo ich unterwegs bin, Kaffee nach dem Gottesdienst oder sowas, kann man vielleicht noch so als geistlichen Dienst begreifen und gleichzeitig habe ich noch ein anderes Leben, da habe ich meine weltliche Arbeit. Wenn wir einen Dienst in der Gemeinde tun, wenn wir etwas explizit Christliches tun, dann ist das geistliche Arbeit. Aber in der Regel haben wir nicht das Gefühl, dass wir eine geistliche Arbeit tun, wenn wir in einem dieser unnötigen Meetings sitzen, die man eigentlich auch hätte in einer E-Mail bearbeiten können. Ja? Deine Vorlesung an der Uni, dein Unterricht in der Berufsschule, irgendeine noch so stupide Arbeit, die du vielleicht, eine Aufgabe, die du zu erfüllen hast. Das ist normalerweise nicht das, was wir als geistlich empfinden. Eine geistliche Arbeit ist, ja, das ist uns oft viel zu fremd, wenn wir da drin sitzen, da überhaupt dran zu denken, dass wir gerade etwas tun, was in irgendeiner Form auch mit Gott zu tun hat. Aber das, wir sehen es bei Josef, war genau seine Haltung. Jeder noch so kleine Handgriff war für ihn eine Mitarbeit im Reich Gottes. Es war für ihn ein geistlicher Dienst. Wir sehen Josef, er wurde zu Unrecht beschuldigt, er wurde angeklagt, er wurde ins Gefängnis geworfen, wahrscheinlich ohne großes Verfahren oder Anhörung oder sonst irgendwas, ohne Rechte und er hatte keine Chance. Aber er nahm das nicht zum Anlass, irgendwie jetzt in sich zusammenzubrechen und er nahm seine Aufgabe dort im Gefängnis, wie es auch immer da ausgesehen hat, so ernst und tat jeden einzelnen Handgriff als einen geistlichen Dienst an einem Ort, der alles andere als geistlich war. Und ich glaube, das ist etwas, was auch wir von Josef lernen können. Nämlich, dass welche Arbeit wir auch immer tun, dass wir sie tun in der Zusammenarbeit, im Zusammenwirken mit Gott selber. Dass wir anderen dienen und damit Gottes Reich voranbringen, Gottes Reich leben, sein Reich bauen, Raum schaffen, dass sein Reich kommt. Josef handelt nach diesem Prinzip, selbst in der größten Versuchung, in der er war. Und er entwickelte keine schlechte Haltung. Und selbst als die Umstände schlimmer wurden, Josef wusste zu jeder Zeit, für wen er wirklich arbeitet. Selbst als er gefeuert wurde, selbst als er ins Gefängnis kam, er hörte nicht auf, Gott zu ehren, indem er den Menschen, die um ihn herum waren, diente. Und dieser zweite Punkt, das ist so wichtig, dass wir ihn verstehen. Jeder Handgriff, den du tust, in deiner Arbeit, in dem, was du tust, was Gott dir gegeben hat, zu begreifen als einen geistlichen Dienst. Und wenn es darum geht, einfach an der Arbeit jetzt die Akten von A nach B zu tun. Du darfst lernen, deine Arbeit mit Gottes Augen zu sehen und dich davor schützen, eine negative Haltung gegenüber deiner Arbeit zu entwickeln. Egal wie die Dinge laufen, ob sie gut sind oder schlecht sind, wie auch immer deine Situation vor Ort aussieht, du bist ihr nicht hilflos ausgeliefert. Natürlich kann es sein, Dinge laufen nicht gut und du darfst dich für Verbesserungen einsetzen. Aber wenn Dinge schief laufen, dann darfst du wissen, dass Jesus gesagt hat, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Und dann kannst du deinen Job tun in dieser Haltung und deine Arbeit trotzdem durch die Augen Gottes sehen und deine Handgriffe so tun, als ob du sie für den Herrn tust, denn du dienst am Ende, weil du sein Kind bist, ihm und nicht deinem Arbeitgeber. Und deswegen meine Ermutigung an dich, ein Herz zu entwickeln, wie es Josef hatte, unabhängig vom Erfolg und den äußeren Umständen. Denn die können wir oft nicht kontrollieren. Wir haben Lehrer, die sind vielleicht nicht so passend für uns und es ist herausfordernd. Wir haben vielleicht im Job, in der Ausbildung Anleiter, die sind vielleicht irgendwie, das ist nicht gut und das ist nicht gesund. Du musst da nicht irgendwie, oh ja und alles klein und darfst niemals wieder Worte finden und es geht auch nicht darum, dass du Dinge nicht verbessern kannst. Aber deine Haltung, wie du deine Arbeit siehst und die Haltung, wie du deine Arbeit tust, ist so entscheidend. Und selbst als Josef im Gefängnis sitzt, begriff er seine Aufgabe darin, durch das, was er tat, Gottes Reich zu leben und Gottes Maßstäbe und seine Pläne zu seiner Leitlinie zu machen. Und so begegnete er dann im Gefängnis dem Mundschenk und dem Bäcker des Pharaos und beide hatten Träume und Josef in seiner gottgegebenen Weisheit half ihnen diese Träume zu verstehen. In der Folge erfuhr dann später der Pharao von Josef und long story short, Josef kam in den Königspalast und wir wissen von der Bibel her, wie die Geschichte ausgeht. Josef bewahrte das ägyptische Volk vor einer Hungerskatastrophe und wurde zum höchsten Regierungsbeamten Ägyptens ernannt. Und nochmal, wir sehen, dass die Karriere von Josef nicht davon abhängig war, dass er sich mit Ellbogen durchsetzte, mit maximalem Einsatz irgendwie behauptet hat gegen andere Konkurrenz. Für Josef war sein Arbeitsplatz immer die Möglichkeit, Gottes Reich zu leben. Bei Potiphar, im Gefängnis und beim Pharao. In seinen Entscheidungen, sich an Gottes Willen zu orientieren und nicht nach seiner eigenen Karriere oder nach seiner Ehre zu streben, sondern Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Was Josef leitete, war die Reich Gottes Gesinnung, über die Jesus in Lukas 16 spricht, wo er sagt, dass derjenige, der im Kleinen treu ist, der wird es auch im Großen sein, weil sein Herz bei Gott ist und nicht bei irgendwelchen materiellen Dingen. Und Josef, er entschied sich ein ums andere Mal dazu, seine Arbeit immer besser zu machen und aufgrund von Rückschlägen nicht bitter zu werden. Josef war derjenige, der gesagt hat, ich lasse nicht die Umstände mein Leben diktieren, sondern ich möchte mit meinem Herzen bei Gott sein und die Dinge, die ich tue, so tun, als ob ich sie für Gott tue. Und in Matthäus 25 redet Jesus darüber und beschreibt diese Haltung und sagt, denn wer im Kleinen treu ist, der wird über vieles gesetzt sein. Und das ist genau das, dieses Prinzip, das wir bei Josef sehen. Und deswegen meine Ermutigung an dich, dass du eine Haltung des Glaubens entwickelst, die deine Arbeit und das Reich Gottes verbindet. Egal wo du bist. Nicht nur zu denken, wenn ich in der Gemeinde bin, da ist Reich Gottes, sondern eben auch in dem, was du Tag für Tag machst. Ob du im Büro bist, ob du beim Kunden bist, ob du in der Schule bist, ob du irgendwo deine Aufgabe ausführst, was auch immer deine Aufgabe ist, die Arbeit, die du tust, so zu tun in einer Haltung, dass sie das Reich Gottes mit dem, was du tust, dass es sich verbindet. Und wenn, wenn Schwierigkeiten und Herausforderungen da sind, dann gib dich nicht auf. Halte widrige Umstände aus. Nicht, bis du darunter zerbrichst. Wie gesagt, nochmal, es geht nicht darum, dass ich leide, aber es geht darum, dass wir eine Haltung bewahren, die Gott sieht. Und wenn du Hilfe brauchst, dann such dir Hilfe. Und manchmal benötigen wir Hilfe, ist gar keine Frage. Manchmal benötigen wir Hilfe von außen. Manchmal ist es wichtig, auch eine Situation zu verlassen. Aber was immer falsch ist, ist in dieser Situation zu stehen und Menschen die Schuld zu geben. Zu sagen, oh, was der macht, das ist so furchtbar. Oh, wenn ich sehe, wie der oder jener das und das tut, das ist so falsch, hey, und das und das. Und dann vielleicht noch aus einer Haltung, und ich wüsste es ja viel besser, oder ich kann das vielleicht, und vielleicht hast du sogar recht. Aber das war nicht die Haltung von Josef. Josef hat nicht geschaut, wer macht was wie außenrum, sondern sein Herz war bei Gott. Und was er immer auch tat, er tat es, um das Reich Gottes zu bauen. Er tat es in seinem Herzen mit Gott im Zentrum, nicht um sich etwas aufzubauen, nicht um zu zeigen, wie gut er ist, sondern darum, dass das Reich Gottes sich ausbreiten kann. Josef hatte keine Opferhaltung und suchte das Mitleid von anderen, als er im Gefängnis war. Und oh, und die böse Frau von Potiphar, die war so gemein zu mir und die hat keine Ahnung was. Und wenn ihr wüsstet, und der Potiphar, der hat mir ja gar nicht zugehört und was er gemacht hat, das war so furchtbar und so schlimm. Und wir kommen so ins Lamentieren rein. Das ist nicht die Haltung, die du als Kind Gottes haben solltest. Deine Haltung als Kind Gottes ist, hey, ich tue das, was ich tun muss. Und wenn es Leid mit sich bringt, dann gucke ich, wo sind die Punkte, die ich verändern darf, die ich verändern kann, die ich vielleicht verändern muss. Aber ich bewahre mir die Haltung, dass alles, was ich tue, dass ich es für Gott tue, für sein Reich tue. Und ich tue meine Arbeit in der Gesinnung, dass es eine Arbeit für das Reich Gottes ist, in der ich besser werden möchte und nicht bitter. Und so sehen wir bei Josef, wie seine Geschichte weitergeht, durch alle Höhen und Tiefen diese Haltung, Reich Gottes zu leben, beibehält. Und irgendwann kommt diese Hungersnot, über die Josef geredet hat. Und irgendwann ist das Essen in dieser ganzen Region so knapp, dass die Menschen von 200, 300, 400 Kilometer Entfernung angereist kommen, um in Ägypten als dem einzigen Ort, an dem es noch ausreichend Nahrungsmittel gibt, um dort irgendwie Nahrung zu bekommen. Und so kommt die Familie von Josef nach Ägypten. Und Josef, er lässt sich eben auch nicht dazu hinreißen, sich an seiner Familie zu rächen. Sein Prinzip war besser und nicht bitter. Und Rache zu üben ist für ihn nicht süß gewesen, sondern es war für ihn vollkommen außer Frage, egal was passiert, ich werde niemandem etwas nachtragen, sondern ich werde tun, wovon ich überzeugt bin, dass Gott möchte, dass es getan wird. Und in seiner Geschichte wird dieser große Plan Gottes sichtbar. Den Plan, den weder seine Brüder kannten, noch Josef selber erkannte in dem Moment, als er seine Berufung empfing. Josef wurde nicht zu dem, vor dem sich alle verneigen, weil er der König war, sondern weil Josef der Retter war. Josef wurde zum Retter seiner Familie. Und damit zum Retter eigentlich genau genommen des ganzen Volkes Israel. Das Volk Israel, das aus dieser Familie heraus entstand, Josef wurde zum Retter dieses Volkes. Und über dieses Volk hinaus zum Retter für alle, die irgendeiner Form zu diesem Volk noch gehören sollten. Es ist ein Bild für das Neue Testament, für das, was Jesus getan hat. Das ist so unbeschreiblich, mich begeistert das immer wieder. Und die Haltung von Josef war der Grundstein, dass Gottes Heilsplan für die Menschheit weitergeschrieben werden konnte. Er wurde zum Retter und Gott nutzte die Umstände, die guten wie die schlechten, um Josef vorzubereiten, damit er seinen, also nicht Josef seinen, sondern Gott seinen Plan verwirklichen konnte. Diese Perspektive für deinen Job, wo auch immer du bist, ein Zahnrad im Getriebe Gottes zu sein, was du tust, zu tun in völliger Hingabe für Gott und nicht für die Menschen, zu tun in dem Bewusstsein, was ich tue, dient dem Reich Gottes und nicht primär meinem Arbeitgeber. Diese Haltung verändert die Geschichte. Seine Brüder hatten nach dem Tod ihres Vaters immer noch Angst, dass Josef sich rächen könnte. Und so heißt es dann in 1. Mose 50, dass Josef seinen Brüdern begegnet und diese Haltung nochmal zum Ausdruck bringt. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich viele Menschen das Leben retten. Das ist Gottes Plan, wie du deine Arbeit tun darfst. Durch seine Haltung wurde Josef zum Retter. Und Josef sah einen kleinen Teil der Geschichte von dem, was wir heute sehen können. Einen kleinen Teil von Gottes größerem Plan. Und seine Geschichte ist eine Einladung an uns, dass auch wir unsere Arbeit genau so verstehen dürfen wie Josef. Wir sehen vielleicht nur einen kleinen Teil von Gottes Plan, von dem, was er durch uns tun möchte, wie er durch uns wirken möchte. Aber wo wir bereit sind, die Perspektive des Reiches Gottes auch an unserem Arbeitsplatz zu leben, wo wir bereit sind zu dienen, wo wir bereit sind, vielleicht auch manchmal Schwierigkeiten und Herausforderungen auszuhalten, unsere Wünsche und Vorstellungen nicht durchzusetzen, nicht eigensinnig zu handeln, da tragen wir dazu bei, dass Gottes Geschichte geschrieben wird. Treu zu sein, nicht in den Dingen den schnellen Erfolg zu suchen oder den attraktiven Erfolg, sondern einfach treu zu sein, das zu tun, wozu Gott uns gesetzt hat. Auch dann, wo vielleicht Unrecht passiert. Dass wir unser Herz bewahren, dass wir nicht bitter werden, sondern besser. Gott ist derjenige, der sein Reich baut. Und wir sind diejenigen, die durch das, was wir tun, Raum schaffen dazu. Nicht nur in der Gemeinde, nicht nur dort, wo wir einen geistlichen Dienst tun, sondern überall, wo wir etwas tun. Jeder Handgriff an unserer Arbeitsstelle, am Schreibtisch, an dem wir sitzen, bei dem Kunden, bei dem wir sind, wo wir andere beraten, wo wir einen Auftrag ausführen, wo wir gestalten. Eat, sleep, work, repeat heißt nicht, einen monotonen Ablauf zu haben. Es heißt nicht, dass wir diesen Ablauf durchbrechen müssen, damit wir geistlich wachsen können und so das eine vom anderen zu trennen, sondern es heißt zu verstehen, dass meine Arbeit, das, was ich tagtäglich tue, Reich Gottes beinhaltet. Egal wo ich bin, dass ich gesetzt bin, an meinem Arbeitsplatz Raum zu schaffen, dass Gottes Plan verwirklicht wird, sein Wirken, seine Kraft sichtbar werden kann. Entwickle eine Perspektive für das Reich Gottes in dem, was du tust. Nicht, weil ich anderen sage, was sie zu tun und zu lassen haben und somit dafür sorge, dass Reich Gottes passiert, weil ich mit dem richtigen Killerinstinkt mich hocharbeite und dann Chef bin und anderen sagen kann, was sie tun müssen, sondern in einer Haltung des Glaubens, in Demut und Treue, ausgerichtet auf Jesus. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen ermutigen, gerade dann auch, wenn es nicht gut läuft, auszuhalten, mit Gott im Gespräch zu sein, nachzufragen nach seiner Lösung für deine Situation und dann Raum zu schaffen für Gottes Wirken. Und dann wirst du sehen, was am Ende steht, nämlich Rettung. Vielleicht rettet Gott dich aus der Situation. Vielleicht rettet er die Firma. Aber auf jeden Fall wird Gott seinen Plan in Erfüllung kommen lassen. Und ich habe in der Vorbereitung für diese Predigt diesen Impuls gehabt, dass ich glaube, dass Gott heute Menschen rufen möchte, ganz neu eine Entscheidung zu treffen, ganz bewusst an deinem Arbeitsplatz, da wo du stehst, in deinem Umfeld, dieses Reich zu bauen, Gottes Reich zu bauen. Rettung zu bringen für Familien, die in Not sind. Menschen zu schützen. Gott hat einen Plan mit dir und möchte dich zum Heil an deinem Arbeitsplatz gebrauchen. Vielleicht zur Rettung deiner Firma, zur Wiederherstellung der Ehe eines Arbeitskollegen. Entschuldigung, den Satz habe ich gestern Abend geschrieben, um 21 Uhr irgendwas. Lasst uns beten und verstehen, dass wir Salz und Licht sind, auch in unserer Arbeit. Und wenn du heute Morgen hier bist und diese Entscheidung treffen möchtest, ich möchte gern für dich beten. Vielleicht bist du hier und erlebst auch eine schwierige Zeit in deiner Arbeit. Du hast überhaupt keinen Plan oder Vorstellung, deiner Firma läuft so viel schief, dass du denkst, boah, was soll das überhaupt? Ich bin da sowieso bald weg. Ich glaube, Gott möchte dich rufen, eine andere Haltung an den Tag zu legen. Vielleicht gehst du auch und es ist alles in Ordnung, aber er möchte dein Herz verändern, weil er einen Plan hat. Und wenn dich das betrifft heute Morgen, dann lade ich dich ein, an deinem Platz, wo du bist, deine Augen zu schließen, ins Gebet zu gehen. Ich möchte gerne für dich beten und dich segnen. Dass du ein Segen sein kannst an dem Ort, wo du bist, für deine Schule, für deine Universität, für was auch immer. Vielleicht möchtest du Gott ein äußeres Zeichen geben, indem du sagst, okay, ich möchte aufstehen von meinem Platz, dann darfst du es gerne tun. Aber ob du stehst oder sitzt, das Entscheidende ist dein Herz dahinter. Und ich möchte dich gerne segnen, wo du das empfindest, wo der Geist Gottes dich heute Morgen anspricht. Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch die Reihen gehst. Und dass du Herzen ziehst und ansprichst für das, was du in ihn hineinlegen möchtest. Eine Sichtweise deines Reiches für unsere alltägliche Arbeit. Ob unsere Arbeit es ist, uns zu Hause um Haus und Kinder zu kümmern. Ob es unsere Arbeit ist, in unserem Umfeld, wo wir sind, für andere einzustehen, für andere da zu sein. Ob wir so einen Bürojob haben, wo wir am Schreibtisch sitzen, wie auch immer er aussieht. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du unser Herz berührst und veränderst. Dass wir Raum schaffen für dich, durch unsere Haltung in Treue dir dienen. Und dass dein Segen durch uns hineinfließt in unser Arbeitsumfeld. Dass wir Worte der Heilung aussprechen können. Ob wir das als gewichtige Worte empfinden oder nicht, ob es Worte des Trostes sind und wie Bernd es vorhin gesagt hat, einfach nur, weil wir beginnen zu beten für unsere Arbeitskollegen, aber gleichzeitig sehen dürfen, Herr, dass du eine Veränderung schenkst. Schenk du ein Herz, pflanzt du ein Herz in unsere Mitte, das unsere Arbeit begreift als eine Möglichkeit, dein Reich zu bauen. Dass wir zu Menschen werden, die ihre Arbeitsstellen, Arbeitsplätze und Orte transformieren. Schenk du uns Impulse, schenk du uns Ideen und immer wieder neu die Kraft, in der richtigen Zeit, zur richtigen Situation, zur richtigen Person die Worte zu sagen, die du uns aufs Herz legst. Danke dafür, dass du hier bist und dass du heute Morgen Einzelne berufst. Danke dafür, dass du reagierst auf Herzen, die sich dir zuwenden. Ich möchte dich bitten, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen sehen dürfen, wie Dinge beginnen sich zu verändern. Aus einer Haltung heraus, wie Josef sie hatte. Weil wir sehen, dass du uns gebrauchst an unserer Arbeit, um dein Reich zu bauen.